Glückfinder-Podcast. Der Podcast mit Menschen, die ihr Glück gefunden haben. Lassen Sie sich inspirieren von Geschichten rund um das Thema Glück. Nähere Informationen finden Sie auch auf meiner Webseite unter www.glückfinder.com. Und nun viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen, eine neue Folge des Glückfinder-Podcasts. Heute aus dem Unperfekthaus in Essen, wo ich mich vor dem Glückfindertag, der morgen stattfindet, mit dem lieben Mike Linde treffe. Hallo lieber Mike.
Hallo Andreas.
Den Mike habe ich kennengelernt im Vorfeld für meinen Glückfindertag. Ich habe nämlich einen super Filmemacher gesucht, der das Glückfinder-Projekt unterstützt und mir morgen den Glückfindertag mit einer Kamera einfängt, gestaltet und uns da unterstützt, dass wir den Glückfindertag auch als schönes Video bekommen. Und dann bin ich auf den Mike getroffen im Internet, Filmemacher, gute Filmemacher in Essen gesucht sozusagen. Und dann kam er und dann habe ich ihn angerufen, habe ihm vom Glückfinder erzählt und er hat gesagt, findet er eine tolle Idee, das Projekt, das würde er unterstützen, da ist er dabei. Da bin ich ihm mega dankbar für. Und im Rahmen dieser Geschichte hat er mir seine Geschichte erzählt, nämlich, dass er Kameramann ist und dass er studiert hat und dann abgebrochen hat und jetzt nur noch Filme macht und jetzt auch Regisseur etc. Und dann habe ich gesagt, das ist so toll, lass uns doch ein Glückfinder-Interview machen. Und jetzt sozusagen in Vorbereitung auf den Glückfinder-Tag morgen sitzen wir hier zusammen. Mike, nochmal danke, dass du das morgen mit uns machst und danke, dass du dir heute die Zeit nimmst und uns deine Geschichte erzählst. Du bist Ende 20?
Mitte 20, Mitte, ja. Ist noch nicht so lang die Geschichte.
Ist noch nicht so. Das ist ja noch kurze Glückfinder-Geschichte, aber schon sehr erfolgreich. Du bist Mitte 20 und Filmemacher. Genau. Wusstest du schon immer, dass du Filmemacher werden willst?
Ich sag mal so, Ende der Pubertät hat sich der Gedanke manifestiert. Ich habe mit einer Videokamera schon als Kind gespielt. Da haben wir uns mit Freunden im Wald getroffen, uns mit so nachher bearbeiteten Laserschwertern geprügelt.
Ja? Okay.
Und das wird dann irgendwann konkreter und auch ein bisschen vernünftiger, so die Inhalte, über die ich da versucht habe, ne, Projekte zu realisieren. Und ich sag mal so, auf jeden Fall wusste ich in der Oberstufe so, das ist die Richtung, in die ich auf jeden Fall gehen will, in die ich gehen muss, sonst bin ich traurig. Und anders als die meisten wusste ich halt, was ich will, aber nicht wie. Ne? Mhm. Viele suchen ja, was möchte ich machen und machen Praktika bis Ende 20. soll es geben. Ich habe mich nun die ganze Zeit immer gefragt, wie mache ich das denn eigentlich?
Genau, du hast so im Spaß zu mir im Vorgespräch gesagt, wahrscheinlich habe ich als Kind zu lang vorm Fernseher gesessen. Also bewegte Bilder, Filme haben dich schon immer fasziniert, auch als Kind, sage ich jetzt mal. Mhm. Und das schon immer auch in Bildern gedacht, was ja eine Eigenschaft ist, die man haben muss, wenn man Filmprojekte realisieren will.
Mhm. Also ist jetzt nicht nur Filmemachern gelegen oder eine Eigenschaft, dass die in Bildern zu denken. Das tun wahrscheinlich auch viele Leute. Es gibt ja, aber es hat auf jeden Fall, ich sag mal, geholfen. Ja, also morgens immer als Kind früh aufgestanden, Trick 7 geguckt, ne, und sich davon inspirieren lassen. Also Film ist ja, oder Bilder, bewegte Bilder sind ja auch eine Sprache, genauso wie jede andere Sprache. Und irgendwann lernt man halt die zu verstehen und auch zu sprechen, weil da gewisse Muster auftauchen. Und irgendwann hat man ja so, sag ich mal, intuitiv drin, dass man das dann auch so in der Form reproduziert, ohne da jetzt, sag ich mal, eine Ausbildung für gemacht zu haben.
Mhm. Und du wusstest es als Jugendlicher, dann sagtest du Pubertät, Oberstufe, du wusstest, was du werden willst, also sprich, du möchtest gerne Filme machen.
Mhm.
Und dann stellt sich die Frage, wie? Du hast gesagt, du konntest das Wie nicht beantworten. Wie bist du dann vorgegangen?
Also ich habe mir erstmal den Schwanz eingezogen und Plan B zuerst gemacht. Ich dachte mir so, wenn ich Plan A, der ja so, ich sag mal so, die Filmbranche hier in Deutschland ist ja jetzt nicht so wie in den USA, also kann ich jetzt nicht genau darüber sagen, weil ich da nicht war und da nachgefragt habe, aber ich sag mal, es ist schon so ein elitärer kleiner Kreis, in dem ich jetzt noch nicht mal behaupte, ich mich befinde. Also ich bin ja freiberuflich, mache ich Werbe-Image-Filme und diverse Projekte, die sowohl mir als auch anderen weiterhelfen. Und genau, wie ich das gemacht habe nach der Schule dann.
Genau. Wie hast du
also
es gemacht?
Ich habe angefangen, Deutsch und Englisch zu studieren. Ja? Mhm. Also
das war Plan B.
Genau, Plan B. Ich dachte mir so, man bekommt ja viele Sachen auch in der Schulzeit mit, nicht nur von den Eltern. Und die haben mir eigentlich relativ viel Freiheiten gelassen. Es gibt ja Eltern, so Anwaltskinder, die, wo die Kinder dann auch Anwälte werden, ja. Oder Ärzte oder sonst was, ne, um jetzt mal so ein paar Klischees rauszuholen. So waren meine Eltern nicht. Also ich bin kein Industriekaufmann geworden, sondern denen war natürlich nur sehr am Herzen, dass ich natürlich nichts schleifen lasse und jetzt nicht irgendwie mich in irgendwas verliere oder Generation Praktikum werde, ja, was auch richtig ist, aber ich sag mal so, ich habe mich davon, man darf sich halt keine Angst machen lassen, einfach mal irgendwie was auszuprobieren. Bei mir war es so, ich hab's halt dann doch ein bisschen und dachte mir, du musst halt irgendwas machen, was auf dem Papier steht, Deutsch, Englisch, wo ich jetzt im Nachhinein sage, ey, selbst mit Deutsch und Englisch Studium, Bachelor auf dem Papier, bin ich jetzt nicht so viel weitergekommen, es sei denn, ich hätte jetzt irgendwie in der Bibliothek oder in Übersetzung oder so. Es gibt viele Bereiche, auch in Agenturen. Und das war das, wo ich hinaus wollte mit meinem Plan B, so dass ich dann die Möglichkeit habe, in Agenturen mit einem fundierten Studium zu arbeiten. Und ich habe halt während des Studiums gemerkt, ne, also ist nicht so verschult, was ich mir ja schon dachte, aber es ist halt irgendwie genau das, was man draus macht. Und ich habe halt nicht so viel draus gemacht, weil ich parallel halt schon fleißig am Filmen war. Und dann irgendwann wurde Plan A, nämlich
Filme machen,
ja, hat dann Plan B natürlich so weit überlagert, dass ich dann irgendwann Plan B komplett...
Überlagert heißt, du hast studiert Deutsch, Englisch.
Genau.
Und hast aber parallel dazu schon kleine Filme gemacht. Oder
genau,
große
das fing
Filme.
An mit, ich hatte ursprünglich von die Filmhochschule zu gehen. Und dafür muss man ja irgendwie was zeigen und können und vor allem auch praktische Erfahrung schon haben, sei es beruflich schon oder durch ein Praktikum. Und dann habe ich halt mein Studium kurz unterbrochen für ein Praktikum hier im Ruhrgebiet und da gemerkt, dass das eigentlich schon, was ich vorhab, schon alles, was für mich ist, dass ich auch schon auf einem guten Level bin, auf einem guten Kurs. Und dann habe ich quasi aus den Kontakten, die ich da hatte, schon durch dieses Praktikum erworben hatte und anderen Kontakten, es kam immer so Leute an, so jemand, der gerade mal so ein kleines Musikvideo brauchte oder der hat einen Freund, der dann Architekt ist oder Immobilienkaufmann, der dann irgendwie einen Film über das Haus machen möchte und so. Und so kam dann eins zum anderen und so wird das Netzwerk größer. Ne? Und dann sagt man ja auch nicht nein, ne, sondern guckt halt irgendwie, wie man weiterhelfen kann und wie man das Beste auch für sich daraus macht. Und dann sieht man sich auf einmal in Englischkurs wieder, wie das Telefon schellt, man einen Klogang vortäuscht und dann mit den Leuten am Telefon redet, wie man es denn macht, wenn man sich jetzt die kommenden Tage trifft. Ja, und dann, ja.
Hat es einfach Überhand genommen.
Genau,
Deine nebenberuflichen Aufträge sozusagen haben dein Studium überlagert.
Genau, also dann war ich halt immer auf den Gängen, hab da telefoniert und dann konnte ich auch manche Kurse nicht wahrnehmen und da gab es eine strikte Politik, was die Anwesenheit anbelangt und die habe ich dann halt nicht erfüllen können und da habe ich dann den einen oder anderen Kurs halt notgedrungen halt irgendwie, ne, es war halt immer so, man denkt sich, okay, jetzt am Wochenende oder jetzt an dem Tag Geld verdienen oder ja, den Kurs halt nochmal machen.
Und dann kann ich mir vorstellen, wenn ich da kurz, das sind ja dann zwei Herzen, die da schlagen. Das eine Herz, das sagt, das ist das Studium, das habe ich mir überlegt zu tun, aus rationellen, logischen Gründen. Und Punkt zwei, das, was ich mag, das, was ich liebe, Filme zu machen. Da gab es ja dann sicherlich irgendwann zum einen den Konflikt der Anwesenheitspflicht in der Uni und des permanenten auf den Gängen Seins, ja. Aber doch auch innerlich mit dir muss doch da ein Dialog stattgefunden haben von, wie geht das weiter, oder?
Ich habe es ein bisschen verdrängt. Ich habe halt so
eine gute Taktik.
Es geht, ne? Also ich habe mir immer gedacht so, ja, wer weiß, was die nächsten Jobs so bringen, ne? Also man weiß es ja nie und das ist halt gerade das, wo sich wahrscheinlich auch Leute, die jetzt noch nicht freiberuflich sind oder es im Begriff sind zu werden, fürchten, nämlich da gibt's halt diesen Tellerrand und der geht meistens irgendwie so 2 Monate und danach weiß man einfach gar nicht, was passiert. Aber durch wundervolle Art und Weise passiert es immer, dass man sich genau diesen Tellerrand von 2 Monaten vor sich her schiebt. Also wenn man jetzt auf den Kalender guckt und merkt, ab da hinten ist alles weiß, dann ruft spätestens in 1,5 Wochen jemand an und macht, dass das da vollgekritzelt ist, ja. Und da habe ich mich die ersten 2 Jahre jetzt nicht drauf verlassen, aber es ist halt irgendwie passiert. Ich war ja auch noch parallel eingeschrieben. Ich habe mir immer selber gesagt, ich bin ja noch Student. Ne? Also das war so für mich so meine Entschuldigung so ein bisschen.
Die ja, doch gleichzeitig so ein bisschen Sicherheitsnetz, oder?
Genau,
so,
ja,
also
genau.
Rein für den Kopf.
Ja, ja genau. So, und dann habe ich mir immer wieder gesagt, du bist ja Student und es gibt ja noch Leute, die sind älter als du, die studieren ja immer noch im 20. Semester, ja. Aber dann habe ich es halt irgendwann, hat sich von selbst geklärt, nämlich dann habe ich so viele Jobs und Sachen gehabt und hat mein Kopf so in dieser Sache, dass ich dann einfach vergessen habe, meinen Semesterbeitrag zu zahlen. Und dann hat sich, als die Post dann von der Uni kam, selbst geklärt. Ne? Das könnte man mir natürlich nachsagen, dumm gelaufen, aber ich denke mir so, irgendwie habe ich es so, durch diese Art von Verdrängung kam es dann halt von allein dazu, dass ich dass es sich dann geklärt hat, sag ich mal so, ne?
Das ist total faszinierend, weil manchmal, wenn man selbst nicht die Entscheidung treffen möchte, dann quasi wird sie von außen herbeigeführt, sozusagen, ne?
Kann man so sagen. Vielleicht wollten wir da irgendjemand oder irgendetwas, ne, die Hand
reichen. Ohne zu esoterisch zu werden, ja, irgendjemand oder irgendetwas den kleinen Fingerzeig geben und sagen, so, hast du jetzt lang genug.
Hast du gut gemacht.
Hast du gut gemacht, jetzt übernehmen wir für dich die Entscheidung, die du ja eigentlich schon vor langer Zeit getroffen hattest. Dann hast du angefangen, Filme zu machen. Das machst du seitdem relativ erfolgreich. Du machst also mehrere Imagefilme. Du bist auch schon viel unterwegs. Mhm. Also du hast eben gerade gesagt, Estland, neulich.
Estland, Spanien, zweimal Spanien, Frankreich. Also jobbedingt jetzt. Ne? Mhm. Und das umliegende Ausland. Ne? Wo waren wir letztens auch? Waren wir in Holland? Also sagen wir so, ne? Zwar Projekte, die für deutsche Auftraggeber da sind, aber dann halt im Ausland realisiert werden. Ne?
Wenn jetzt jemand vor dieser Frage steht, da gibt's dieses Ding, von dem ich weiß, was ich gerne machen würde. Ich weiß aber nicht, wie. Mhm. Im Sinne von keine Perspektive. Was würdest du jetzt als jemand, der in derselben Situation war, dann Plan B geschmiedet hat, raten? Würdest du sagen, das war die richtige Entscheidung?
Ja, ich sag mal, so ein bisschen gehört's ja auch dazu, sag ich mal so, so sich nach hinten fallen zu lassen und zu gucken, ob einen irgendwas fängt. Und das habe ich jetzt nicht direkt gemacht, deswegen war ich auch so lange noch eingeschrieben. Aber das Problem, das viele Leute, glaube ich, haben, ist Angst. Das merke ich auch immer wieder, wenn ich in irgendwelchen Firmen unterwegs bin, ne, und da sehe, wie Abteilungen miteinander arbeiten, dass die Hauptmotivator der Leute, was so vernünftige Entscheidungen trifft, immer Angst ist, ne? Ich meine, klar, sollte man für sein Alter vorsorgen und diverse Versicherungen abschließen, ne, aber alle haben immer Angst, dass irgendwann man denen ein Stück Lebensqualität wegnimmt oder so. Und das passiert, also wenn man sich selber, wenn man an dem Punkt ist, dass man weiß, man selber wird ja, das zukünftige Ich wird ja jetzt keine dummen Entscheidungen treffen und auf einmal irgendeinen Schwachsinn fabrizieren, sondern man weiß, man tut ja zu jedem Zeitpunkt das, was man gerade glaubt, das Beste ist und man sich darauf verlassen kann, dann wird es auch so weitergehen. Ne? Also das halte ich für ziemlich wichtig, nämlich ich sehe oft, wie irgendwelche Entscheidungen getroffen werden, nur weil jemand Angst hat um seinen Kopf oder seine Position in irgendeiner Firma. Natürlich sollte man, ne, da ist auch immer viel Politik dabei, gucken, dass man da irgendwie so eine Mitte draus findet, aber oftmals sehe ich, wie sich Leute halt verbiegen aufgrund ihrer, ne, dieser Angst, nämlich was passiert danach. Und viele Leute sehen es halt auch gern, dass die am Ende des des Monats halt ihr Gehalt haben. Ne? Da kann man sich drauf verlassen, auf kann man bauen. Ne? Das ist natürlich auch eine Sache, dass man diese Zuversicht oder diese Verlässlichkeit hat. Aber ich sag mal so, ich sag am Ende, wenn man jetzt einmal das ein paar Jahre macht und das dann läuft, dann ist es da das Gleiche. Und ich halte es auch generell, sag ich mal, für mehr Kapital jetzt nicht im finanziellen Sinne, sondern ich finde Potenzial oder so die eigene Qualifikation ist ja das größte Kapital, das man hat. So. Und wenn man viel unterwegs ist, wenn man immer wieder mit neuen Leuten zu tun hat, immer wieder neuen Herausforderungen sich stellen muss, dann wächst ja diese Qualifikation und dementsprechend auch das Kapital, das man hat. Und so sieht man sich dann auch in der Zukunft wahrscheinlich in, weiß nicht, wenn man jetzt 20 Jahre dasselbe macht. Und dann auf einmal, sag ich mal, so auf dem Trockenen steht, dann ist es wahrscheinlich eine andere Situation für denjenigen als für jemanden, der es gewohnt ist, immer wieder neu umzudenken. Und das ist halt das, worauf man sich dann irgendwann verlassen muss.
So ein bisschen
und
eigene Flexibilität immer noch offen halten.
Genau.
Und immer trainieren. Gibt ja diesen berühmten Satz, der Flexiblere führt, ja. Also das heißt.
Kenne ich nicht. Sag mal, das in der Schweiz.
Ja, das genau. Das ist ein Schweizer Sprichwort. Nein, nein, um Gottes Willen. Da. Sondern das ist tatsächlich, kenne dieses Sprichwort, der Flexiblere führt. Also wer sich immer wieder gut auf neue Situationen einstellen kann, der hat natürlich den Vorteil, dass er im Prinzip diese Angst, von der du eben gesprochen hast, nicht haben braucht. Ja? Sehr, sehr schön. Mike, für dich habe ich vorbereitet Glückfinderfragen.
Ah, ich dachte, das wäre ein Gedicht.
Nein, es ist mein Zettel, wo die Fragen draufstehen. Ja. Gedicht. Was soll ich dir denn für ein Gedicht vorlesen? Oder lass uns noch mal ganz kurz, bevor ich dir die Fragen stelle, noch eine Frage, die ich mir eben auch notiert habe. Du hast gesagt, wenn du heute an der Uni vorbeifährst?
Dann gucke ich die mit gemischten Gefühlen an. Ne? Man denkt sich natürlich immer so, das ist dieser schäbige Fleck, weil die Uni ist, sag ich mal, die Bauten sind jetzt nicht sehr schön, ne? Aber man fährt dran vorbei und erinnert sich immer noch dann, wie man das und das und das noch, ne? Also es ist halt irgendwie offen, ist genauso wie so ein Schreibtisch, wo noch der Stift liegt, ne? Wo man einfach weggegangen ist und den man dann in den Keller getragen hat, sag ich mal so, ne? ich habe halt gemerkt, dass man zwischendurch gibt so Momente, da guckt man sich seine Arbeit an oder macht ihm so ein Showreel. Das ist quasi so der Zusammenschnitt der Arbeit, die man gemacht hat, damit man da so für Fremde zeigen kann, ne, was da so geschehen ist in letzter Zeit. Und dann guckt man sich das an und denkt sich und vergleicht das mit dem von davor und dann denkt man sich, das ist schon ein anderes Level als davor. Und das braucht man dann auch für sich, um sich das sagen zu können, weil man kann nicht dieses Zertifikat Ausbildung XY, Schulung, dies und das an die Wand hängen, sondern man muss sich irgendwie diese Meilensteine selbst setzen. Jetzt nicht, also sei es im Vorfeld, dass man sagt, dahin will ich, das schaffe ich, oder rückwirkend, dass man merkt, oh, mit dem Projekt habe ich ja eigentlich schon etwas erreicht, was ich schon immer wollte. Und wenn das für jemanden jetzt ist, sag ich mal, besser dazustehen als sein Prof, dann ist das natürlich auch schon eine hohe Messlatte, so, ne? Aber wenn man es damit misst, so, ne? Also, sei es mit Wohlstand, mit Zahl der Angestellten, ja, oder einfach Zahl der Projekten oder Qualität der Projekten. Ne? Es gibt ja, ne, unterschiedliche Ansichten da.
Finde ich super spannend, was du sagst, nämlich dieses Thema von, wenn du ein Studium hast oder wenn du ein Arbeitszeugnis bekommst, dann hast du quasi was dir jemand anlässt, der dir bescheinigt und du musst dir deine eigene Qualität selbst bescheinigen, dir selbst auf die Schulter klopfen sozusagen, dich selbst motivieren auch immer wieder. Ist natürlich auch ein Riesenthema jetzt, wenn man als Angestellter irgendwo arbeitet oder wie du selbstständig ist und freiberuflich tätig ist, sich immer wieder selbst zu motivieren, ja? Auch mal in Phasen, wo vielleicht ein Schnitt daneben ging oder eine Aufnahme verhunzt ist, ja? Immer wieder dran zu bleiben und immer wieder zu sagen, es ist dennoch der richtige Weg.
Ja.
Und ich bin auf dem richtigen Weg.
Ich sag mal so, ich hatte bis jetzt das Glück, dass der Weg noch nicht so steinig war, aber ich bin da jetzt auch nicht, also ich will es jetzt auch nicht so herbeibeschwören, indem ich sage, alles ist gerade schön, alles gerade toll, nur so, ich weiß auch, es kommen mal Phasen bestimmt, da wird es vielleicht nicht so leicht sein, aber da denke ich, bin ich vorbereitet. Und was ich auch wichtig finde, ist, wenn man jetzt, sag ich mal, so ein Zertifikat hat, wie derjenige hat das und das gelernt, ne, dann ist er natürlich vor dem Start, gibt es ein gewisses, ne, so ein Muster oder so eine Grundqualität, die diese Person dann halt leisten muss. Und ich habe oft gemerkt, dass das in meiner Branche nicht viel zu sagen hat. Denn letztlich zählt, was derjenige an Arbeit abliefert und nicht, was auf dem Papier steht. Jetzt, wenn man gute Noten hat, sagt es natürlich, okay, das ist eine Person, die ist ehrgeizig und in der Lage, dazu zu lernen. Und
oder
zu
kann
lernen.
Gut spicken.
Oder kann gut spicken. Ja. Aber ich sag mal, gibt auch Branchen, da ist das nicht der Fall, so, denn deswegen, da kann man nicht für alle sprechen. Aber ich weiß halt, so zumindest in der Kreativbranche, ja, oder in der Branche, wo was geschaffen wird, da ist es mir relativ egal, was derjenige für einen Lebenslauf hat. Solange er mir seine Werke zeigt und ich sag, das ist geil.
Ja? Und das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort, bevor wir zu den Fragen kommen. Wer sich über deine Qualitäten Bild machen möchte, der kann sich den Film vom Glückfindertag 2016 vom 9.1. im Unperfekthaus anschauen. Denn den hast du zumindest mit der Kamera begleitet.
Ja.
Und da sieht man, für welche Qualität von Arbeit du stehst. Aber es gibt auf deiner Internetseite noch mehrere Filme von dir. Und auf deine Internetseite komme ich nachher zu sprechen, dass wir da drauf verlinken. Und die Leute sich da auch ein Bild machen können, was es bedeutet, was ein Filmemacher so den ganzen Tag macht, wenn er Filme macht.
Ja, also, ja. Viel.
Viel, genau. Mike, zum Abschluss von mir für dich die Glückfinder-Fragen. Was bedeutet glücklich sein für dich?
Meistens dann, wenn man gar nicht drüber nachdenkt. Also man merkt es ja immer nur, wenn man gerade nicht glücklich ist, sag ich mal so. Ne? Wenn man gerade nicht stresshaft viel zu tun, sondern einfach viel zu tun, gerade viel passiert und danach so eine Ruhe einkehrt und man das dann vermisst, dann weiß man, da war man glücklich.
Okay. Was glaubst du, wer ist für dein Glück verantwortlich?
Schwierige Frage.
Danke.
Ja, gut, wo kann ich auch wieder eine Stunde zu erzählen? Ich fasse es mal kurz. Ich glaube, zu großen Teilen man selbst, aber es gibt ja Leute, die werden ja in Situationen geboren, die schwieriger als Startposition sind als andere, ne? Und man muss halt immer man muss halt sehen, wie eine Ware. Man muss halt das, was man hat, gucken, wie kann man das einsetzen und das Beste draus machen. Und das geht in jeder Position unterschiedlich schnell. Und man muss jetzt nicht die Jahre zählen, bis man irgendwo angekommen ist, ne? So, manche sind Mark Zuckerberg-mäßig mit Anfang 20 schon Geschäftsführer von irgendwas Dickem und andere sind das erst so Ende 60, gibt's alles. Ne? Letztlich ist halt wichtig, was man hat und wie man das einsetzt und dass man sich auch nicht fürchtet, mal irgendwie was einzusetzen und was aufs Spiel zu setzen. Einfach ein bisschen pokern.
Okay. Spielst du Lotto?
Nein.
Okay. Macht Geld glücklich?
Ich sag mal so, nein und ja. Man merkt natürlich, wenn man sich die Lebensqualität erhöht. Also ich merke es im Moment bestelle ich mir viele Sachen, die meine Arbeit verbessern sollen. Ne? Mehr Equipment, Sachen, mit denen man besser arbeiten kann. Und da denkt man sich, dann freut man sich, ja, jetzt habe ich das, jetzt kann ich damit noch schönere Sachen machen. Das ging jetzt nicht ohne Geld. Also ich freue mich darüber, dass ich das habe, aber das ist immer nur so eine kurzfristige Freude, sag ich mal. So, die lässt halt irgendwie genauso wie man früher zu Weihnachten Spielzeug bekommen hat. Ja, man freut sich drauf, dann hat man das Spielzeug und dann spielt man eine Woche damit und dann ist es halt nicht mehr so, dann ist ja okay, habe ich halt das Spielzeug. So, man will es aber auch nicht wieder weg. Also wenn es dann weg ist, wird es einen vielleicht auch stören, vielleicht nicht, kommt drauf an, aber ich sag mal so, das, was man, die Menschen, denen man begegnet und das, was man sich danach sagen kann. Wenn man sich, sag mal so, Ziele hat und man sagt, ich habe zumindest das Beste gegeben, dieses Ziel zu erreichen, dann hat man diesen Luxus, sich zurückzulegen, zu sagen, ich hab wenigstens alles getan und ich glaube, das ist langfristiger glücksbringender als Geld.
Okay. Würdest du bitte den Satz vervollständigen? Ich bin glücklich, weil
ich im Moment auf einem guten Weg bin, ich ein paar Entscheidungen getroffen habe, die ich damals nicht wusste, wie sie sich auswirken würden und letztlich kein Fehler waren zumindest. Ich sag mal so, mir stehen alle Tore offen, jetzt nicht irgendwie so Harvard-mäßig, sondern halt so in meiner kleinen Welt, sag ich mal, ja. Und ich denke mir, ich bin Anfang, Mitte 20 ist noch so ein, ja, so drei Viertel meines Lebens habe ich theoretisch noch und da kann ich, das ist noch perfekte Voraussetzung, ein guter Weg, den ich jetzt gemacht habe, um da dahin zu kommen, wo ich will. Und im Moment begegnen einem viele Herausforderungen, Sachen und Freundinnen, alles, ne, alles top.
Cool. Vielen Dank. Mike, gibt's irgendwelche Bücher, die du gelesen hast oder irgendwelche Medien oder Podcasts, wo du sagst, die sollte man mal gelesen haben, die haben dir gut gefallen?
Ich muss noch kurz überlegen, weil ich habe da ein paar sehr gute Tipps, aber ich komme spontan nicht drauf.
Das macht überhaupt nichts. Du schickst mir einfach eine E-Mail mit den Titeln und ich werde die bei deiner Podcast-Folge auf der Internetseite des Glückfinders einfach mit verlinken, wo die Leute dann sagen können, cool, das hat Mike empfohlen. Und auch deine Internetseite. Wo findet man dich?
www.lindefilm.de.
Auch darauf werde ich verlinken. Da können die Leute dann draufklicken und sich von deiner Arbeit ein Bild machen oder sich den Film vom Glückfindertag hier im Unperfekthaus in Essen anschauen. Mike, ich habe dir ein Glückfinderbuch mitgebracht, das ich geschrieben habe.
Hast du für mich geschrieben?
Ja, für dich geschrieben. Ich habe für dich kein Gedicht, sondern ein ganzes Buch geschrieben. Das schenke ich dir natürlich. Ich sag danke, dass du dir die Zeit genommen hast und mega viel danke, dass du morgen dabei bist und den Glückfindertag filmst und das.
Ich habe den doch schon gefilmt.
Wie, du hast den schon gefilmt?
Nein.
Ach so, der kommt ja danach ausgestrahlt, die Sendung.
Ach so. Ja, ich filme den morgen.
Du filmst den morgen, genau. Ich freue mich drauf, wir freuen uns drauf, wird ein toller Tag morgen. Danke, dass du da warst.
Gerne.
Bis dann, tschüss.
Tschüss.
Das war der Glückfinder-Podcast. Ich hoffe, er hat Ihnen gefallen und freue mich, wenn Sie diesen Podcast weiterempfehlen. Sollten Sie selbst ein glücklicher Mensch sein und Ihr Glück gerne mit anderen teilen wollen, schreiben Sie mir einfach eine E-Mail an andreas@glückfinder.com. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich freue mich auf unser nächstes Wiederhören. Bis dahin wünsche ich Ihnen viel Glück. Ihr Andreas Gregori.